Zu Beginn möchte ich mit euch gemeinsam einen Textabschnitt lesen aus Matthäus 18, Verse 21 bis 35. Matthäus 18, ab Vers 21. Vom unbarmherzigen Knecht. Da trat Petrus zu ihm und sagte: Herr, wie oft muss ich denn meinen Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis zu 7-mal? Jesus sagte zu ihm: Ich sage dir, nicht bis zu 7-mal, sondern bis zu 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihm gebracht, der war ihm 10.000 Talente schuldig. Weil er aber nicht das Geld hatte, um zu bezahlen, befahl sein Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu bezahlen. Da fiel der Knecht nieder und bat ihn flehentlich: Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da wurde der Herr dieses Knechts von Mitleid bewegt und er ließ ihn frei. Da ging derselbe Knecht hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Denaren schuldig, und er ergriff ihn und würgte ihn und sagte: Bezahle mir, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder zu seinen Füßen und bat ihn: Habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und kamen und berichteten ihren Herrn alles, was sich zugetragen hatte. Da befahl ihn sein Herr vor sich und sagte zu ihm: Du böser Knecht, die ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest du nicht auch über deinen Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Knecht wurde zornig und sein Herr wurde zornig und übergab ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch handeln, wenn ihr nicht jedem seiner Brüder vom Herzen seiner Fehler vergebt. Soweit der Bibeltext. Ich habe das überschrieben mit Hab Geduld mit mir. Und dieser Bibeltext beschäftigt mich schon seit einigen Wochen. Und einleitend muss ich dazu sagen, diese Geschichte ist eigentlich mittendrin. Davor trägt sich nämlich etwas ganz anderes zu. Da gibt Jesus Anweisungen, wie man mit Geschwistern in einer Gemeinde umgehen soll, die sich eines Fehlverhaltens schuldig gemacht haben, also die gesündigt haben. Und wir hörten das schon vor ein paar Wochen an einem Sonntag. Bruder Markus Schmelzer hatte darüber gesprochen. Da geht es dann darum, wenn jemand an dir gesündigt hat aus der Gemeinde, dann geh hin, sprich mit ihm unter vier Augen. Wenn das nicht hilft, dann mit Zeugen. Wenn das nicht hilft, dann vor die Gemeinde und schlussendlich Ausschluss aus der Gemeinde. Und daraufhin fragt Petrus und fragt ihn: Herr, wie oft soll ich denn meinem Bruder vergeben? Sind 7-mal genug? Und ich glaube, dass Petrus vielleicht sich schon gedacht hatte, 7-mal ist schon ganz nobel von mir, wenn ich meinem Bruder 7-mal vergebe. Aber Jesus sagt ihm nicht 7-mal, sondern 7-mal 70. Das ist 490, aber ich glaube, wir dürfen das auch nicht als Zahl verstehen, dass wir jetzt genau nachrechnen, wie oft ich meinem Bruder vergebe und bei 490 ist Schluss, sondern 7 bedeutet ja eine vollkommene Zahl und diese Zahl wird mit einer noch größeren vollkommenen Zahl multipliziert und es soll einfach so viel ausdrücken wie: Ihr sollt unendlich vergeben, eure Vergebung soll keine Grenzen haben. Und an diesem Punkt setzt Jesus in seiner Geschichte an und erzählt eine fiktive Geschichte, wie es denn im Reich Gottes zugeht. Und im Vers 24 lesen wir, dass es hier um einen Knecht geht. Wahrscheinlich könnte man davon ausgehen, ein hoher Königsbeamter, der seinem König 10.000 Talente schuldig ist. Und ich habe versucht, das mal umzurechnen, was das bedeutet, diese 10.000 Talente. In der Schlachterübersetzung gibt es noch so einen Vergleich. Ein Talent bedeutet 6.000 Denaren, das bedeutet 6.000 Tagelöhne. So, ich habe das ein bisschen umgerechnet. Da bin ich auf eine Summe von 6 Milliarden Euro gekommen. Was jetzt genau diese Summe ist, spielt, glaube ich, jetzt auch erstmal gar keine Rolle, weil es geht in dieser Geschichte einfach darum, dass dieser Knecht eine Schuld hat, die unmöglich ist, zurückzuzahlen in seinem Leben. Und ich glaube, genau das will Jesus hier ausdrücken. Ja, es ist eine riesige Schuld, die er nie und nimmer schafft, zurückzuzahlen. Und in Vers 25 heißt es: weil er nicht bezahlen konnte. Ruft das beim König natürlich die Reaktion hervor, er kann nicht zahlen, also wird alles verpfändet, was er hat, um das, was er noch hat, irgendwie zu Geld zu machen, dass er seine Schulden wieder reinkommt. Ja? Er soll versklavt werden, seine Frau, seine Kinder, alles, was er hat, soll verkauft werden, um dem König ein Stück weit dieser Schuld wiederzugeben. Und als man ihn dann vor den König bringt, das heißt in Vers 24, als man ihn zum König brachte, ja, er kam nicht wirklich freiwillig, scheint er zu wissen, was ihm da blüht. Er hat eine gigantische Schuldenlast, er weiß, er kommt da nicht raus, zumindest meint man das, aber er hat nur noch eine Option. Er wirft sich vor ihm nieder und huldigt ihn. Ja. Zum einen macht er sich ganz klein. Er weiß, er ist jetzt in der Hand dieses Königs und alles, was er sagt, hängt jetzt davon ab. Und das ist ein Stück nachvollziehbar. Ich habe einmal mit einer Familie gesprochen, die kurz davor war, dass der Gerichtsvollstrecker zu denen nach Hause kam, um sie quasi aus dem Haus rauszuholen, weil das verpfändet werden sollte. Weil sie Schulden hatten, sie konnten es nicht zahlen, die Frist wurde immer weiter aufgeschoben und dann war schon der Tag X gekommen und Gott sei Dank hatten sie wieder die passende Geldsumme gehabt, wo sie das zurückzahlen konnten und schlussendlich wurde ihr Haus nie irgendwie geräumt. Aber es gibt mir so einen kleinen Eindruck, wie es denn abläuft, wenn Leute Schulden haben. Ja, Menschen oder die Gläubiger wollen diese Schuld wieder eintreiben. Und dann kommt eine Bitte von diesem Schuldner: Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Und als ich so darüber nachdachte, fand ich, dass diese Bitte überhaupt nicht nachvollziehbar ist, was er hier bittet. Erstens, hab Geduld mit mir. Ich habe mich gefragt, worauf soll denn sein König warten? Wie lange soll er denn warten? Ich meine, das ist eine Schuld, die er nie zurückschafft zu zahlen. Und dann der zweite Teil, so will ich dir alles bezahlen. Auch das ist eigentlich abstrus. Es ist eine riesige Summe, er wird das niemals schaffen, zurückzuzahlen. Und das macht die Reaktion vom König umso interessanter. Weil er sagt, ich will dir alles vergeben. Da erbarmte sich der Herr, Vers 27, hier in der Luther heißt es, da wurde er von Mitleid bewegt, heißt es. Ja. Dieser König erbarmt sich und erließ ihm die Schuld und gab ihn sogar frei. Keine Versklavung, alle Schulden erlassen und er darf wieder seines Weges gehen. Auf der anderen Seite hat der König diese Situation realistisch eingeschätzt. Er wusste, er wird das niemals schaffen, zurückzuzahlen. Er wusste, egal wie sehr er diesen Knecht in die Mangel nehmen wird, wie sehr er ihn unter Druck setzen wird, er wird das einfach nicht hinbekommen. Und dann zeigt dieser König Mitgefühl. Das Wort dafür ist barmherzig, was in anderen Übersetzungen auch verwendet wird. Und ich habe dazu eine kleine Wortstudie gemacht. Barmherzigkeit wird als eine Charaktereigenschaft Gottes beschrieben. Und dazu will ich mal mit euch 2. Mose 34 aufschlagen. 2. Mose 34, ab Vers 6. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief: Herr, Herr Gott, barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue. So, damit beschreibt Gott sich selbst. Ja, diese Adjektive hier, gnädig, barmherzig, gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue. Und barmherzig ist das erste Wort, womit Gott sich selber beschreibt. Und das hebräische Wort, das hier verwendet wird, heißt Rachum, kann man auch als Nomen nehmen, Rachamim, was Barmherzigkeit bedeutet. Und das Faszinierende, was ich finde, ist, dass dieses Wort mit dem hebräischen Wort für Schoß oder Mutterleib, Rechem, verwandt ist. Also ist Rachum ein Wort, das intensive Gefühle ausdrückt und manchmal wird es auch als tief bewegt übersetzt. Zum Beispiel bei der Situation von Salomo, wo die zwei Frauen zu ihm kommen, ein Kind ist gestorben und sie sagen hier, sie streiten sich um das Kind und Salomo sagt, gut, dann teilen wir das Kind, dann kriegt jeder eine Hälfte. Und die eine sagt, ja, lass uns das so machen, aber die andere Mutter, die echte Mutter, war vom tiefen Mitgefühl bewegt. Ja, sie zeigte Muttergefühle, diese Barmherzigkeit. Sie sagt, auch wenn es nicht mein Kind ist, aber es soll leben, auf keinen Fall töten. Das wird in diesem Zusammenhang zum Beispiel auch ausgedrückt. Es ist zumindest ein Gefühl einerseits, diese Barmherzigkeit, aber es äußert sich eben auch in einer Handlung. Zum Beispiel sehen wir das beschreibt oft Gottes Handeln, als er das durch dieses Gefühl der Barmherzigkeit motiviert ist, als er zum Beispiel das Volk Israel aus Ägypten rettet. Ja, tiefe Barmherzigkeit für dieses Volk, er rettet sie daraus. Und dann sieht man auch so diese, dieses tief bewegt sein, diese Muttergefühle, sage ich mal, dass er seinem Volk Nahrung gibt unterwegs. Er gibt ihnen zu trinken, er gibt ihnen Kleidung. Ja. All diese Sachen, die eine Mutter ihrem Kind zukommen lassen will, aus lauter Barmherzigkeit. So in diesem Zusammenhang wird immer wieder dieses Wort Rachum, Rachamin oder Rechem verwendet. Und in Vers 28 sehen wir jetzt, dieser Knecht, dem wurde alles erlassen, keine Schulden mehr. Und ich glaube, er war überglücklich, geht raus und da trifft er einen anderen Mitknechten, also jemand, der mit ihm auf der gleichen Stufe steht. Und da fällt ihm ein, Mensch, dieser Knecht schuldet mir 100 Denaren. Und das sind umgerechnet ein paar 100 Euro, im Gegensatz zu den 6 Milliarden, die ihm gerade erlassen worden sind. Und aber anstatt Barmherzigkeit zu zeigen und weiterzugeben, was er selbst erfahren hat, wirkt er diesen Knecht sogar. Er wendet Gewalt an, um diese paar hundert Euro wiederzubekommen. Und wisst ihr, ich fand das so interessant. Matthäus, der diese Geschichte aufgeschrieben hatte, im Matthäus-Evangelium, er war Zöllner gewesen. Also ein Mann, der sich mit Geld auskannte, der sich mit Währungen auskannte, der sich mit Schulden vermutlich auskannte, der wusste, wie man Schulden eintreibt vermutlich. Es ist genau sein Metier, ja? Es ist genau sein Fachgebiet. Und es ist interessant, dass wir diese Geschichte nur im Matthäus-Evangelium lesen. Und ich glaube, dass Matthäus diese Geschichte für sich persönlich annehmen. Ja? Er konnte sich da drin wiederfinden in dieser Geschichte. Oder er hat sich zumindest angesprochen, so gehe ich davon aus. Ich denke, Matthäus hatte keine Geldschulden. Ja, er war jemand, der in Reichtum lebte. Er hatte eher Leuten Geld abgeknüpft. Hat es vielleicht auch mit Gewalt getan, ich weiß es nicht. Er hat finanziell ein gutes Leben geführt, aber ihm ist bewusst geworden, was für eine riesige Schuldenlast er mit sich rumtrug und auf seinem Gewissen hatte. Eine Schuld, die er trotz aller Anstrengungen nie loswerden würde. Und dann lesen wir in Vers 29, dass er seinen Mitknecht trifft und er sagt aber, ich will nicht. Ja, er wollte aber nicht. Er hätte die Möglichkeit, ihm diese Schuld zu erlassen, aber es heißt, er wollte nicht. Und das ist eine bewusste Entscheidung, die er hier trifft. Und ich finde, die Überschrift, die in meiner Bibel steht, der unbarmherzige Knecht trifft es eigentlich so passend. Dieser Knecht hat Barmherzigkeit erfahren, aber er gibt diese Barmherzigkeit überhaupt nicht weiter. Er ist gnadenlos, unbarmherzig. Obwohl ihm so viel erlassen wurde, gibt er davon nichts weiter. Und er macht es diesem Mitknecht eigentlich noch schwerer, indem er dafür sorgt, der muss jetzt ins Gefängnis dafür, kein Aufschub mehr. Aber wenn man im Gefängnis ist, kann man auch kein Geld verdienen, um diese Schuld zurückzuzahlen. Also muss jetzt jemand anders diese Schuld für ihn zurückzahlen. Er macht es ihm also noch schwieriger, diese Schuld zurückzuzahlen. Er erdrückt ihn fast, ja, damit. Und das alles bekommen die anderen Mitknechte mit. Sie sehen die Ungerechtigkeit und das unangemessene Verhalten dieses Knechts und das macht sie traurig. Und sie erzählen selbst dem König, und das hat jetzt weniger was mit Petzen oder Verrat zu tun, sondern sie sehen einfach, sie haben hier keine Befugnis zu intervenieren. Ja, es sind alles Mitknechte. Sie stehen alle auf derselben Stufe. Und das Einzige, was sie tun können, ist zum König zu gehen, damit er Recht spricht, damit er Gericht spricht, damit er entscheidet, wie jetzt mit diesem Knecht weiter verfahren werden soll. Und dieser König, der spricht ein gerechtes Urteil. Er sagt, ich zeige dir dieses Erbarmen, da liest er die ganze Schuld, weil du mich darum batest. Ja? Nicht, weil du es verdient hast, nicht, weil du besonders gut bist oder durch deine Leistung. Du hast mich einfach darum gebeten, Herr, erlass mir diese Schuld. Und aus lauter Mitgefühl hat er ihm das erlassen. Du batest mich darum und ich habe dir das gegeben, was du wolltest. Solltest du nicht das gleiche Erbarmen deinem Mitknecht erweisen? Wisst ihr, es hat mich so daran erinnert, wie Jesus den Jüngern beibringt, wie sie beten sollen. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und ich denke, diese Rollenverteilung hier in dieser Geschichte, in dieser Parallele, die ist klar. Ja? Der König, das ist unser Gott, das ist unser Herr. Der unbarmherzige Knecht, ich glaube, damit müssen wir uns erstmal identifizieren. Und die Mitknechte, das sind unsere Geschwister, die Menschen, die uns am nächsten stehen, um uns herum. Petrus leitet diese Frage ja ein mit, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Also es geht um Menschen, die uns ganz nahe stehen. Und Jesus drückt das in dieser Geschichte so drastisch aus, diese Geldsumme, ja, das ist, soll einen Kern setzen, damit man weiß, um was es hier geht. Jesus möchte uns sagen, wir sollten aus solchen Situationen ein Gebet machen. Dass wir uns bewusst machen sollen, dass wir alle Schuldner waren, denen eine unglaubliche Schuld erlassen worden ist. Eine Schuld, die wir gar nicht fassen können. Ja, es ist oft so, ein Menschenleben kann man nicht bewerten. Wenn jemand stirbt, dann ist das etwas, was wir an Wert nicht erfassen können. Wenn es um Geldsummen geht, dann ist das für uns irgendwie realistischer einzuschätzen. 6 Milliarden ist eine Riesensumme. Ich kann mir nicht vorstellen, was ich mir damit alles kaufen könnte. So groß ist die Summe für mich. Und ich glaube, die Schuld der Sünde, die wir mit uns tragen, ist ebenfalls so groß, dass wir das gar nicht erfassen können, wie groß diese Schuld eigentlich ist. Uns wurde vergeben, weil wir unseren König darum baten. Herr, bitte vergib mir meine Schuld. Und Gott in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit hat uns das einfach vergeben. Ich finde das so interessant, in der Geschichte wird keine Erklärung abgegeben. Warum, wieso? Es ist einfach dieses Mitgefühl, einfach dieses Erbarmen. Und wisst ihr, ich glaube, dass Gott von uns erwartet, dass wir diesen Wesenszug, der ja Gottes Wesen widerspiegelt, er beschreibt sich selbst als barmherzig. Es ist ein Wesenszug Gottes. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen und er erwartet von uns, dass wir diesen Wesenszug widerspiegeln in dieser Welt. Dass wir Gottes Herrlichkeit dadurch widerspiegeln können. Und dann kommt Vers 34 und der Zorn trifft diesen Schuldner und ihn ereilt ein schlimmeres Schicksal wie das, was er dem zweiten Knecht angetan hat. Er entlässt ihn von seinen Knechten packen und sie sollen ihn foltern, heißt es in einer anderen Übersetzung. Ich gucke nochmal, wie es hier in der Luther heißt. Sein Herr wurde zornig, übergab ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hatte, was er ihm schuldig war. Und ich bin so ein bisschen stecken geblieben, muss ich ehrlich sagen, bei diesem Vers, was der genau bedeutet. Einerseits sehen wir, er schafft es eigentlich nicht zurückzuzahlen. Jetzt lässt er ihn foltern, so lange, bis er das wieder zurückgezahlt hat. Könnte man einerseits so verstehen, dass Gott uns manchmal Situationen schenkt, wo uns bewusst wird, was für eine Schuld wir tragen und was für eine Verantwortung wir unseren Mitmenschen gegenüber tragen, dass wir wieder verstehen, worum es eigentlich in diesem Leben für uns geht. Und andererseits, wenn wir dem nicht nachkommen, werden wir vielleicht bis in alle Ewigkeit diese Schuld zurückzahlen müssen, weil Gott uns vergeben hat und wir haben das nicht wiedergegeben. Das ist eine Sünde. So möchte ich das einfach mal stehen lassen. Und in Vers 35 heißt es, so wird auch mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn ihr nicht jedem seinem Bruder von Herzen seine Verfehlungen vergibt. Gottes Charakterzug, seine Barmherzigkeit zeigt sich in seiner Handlung, wie er Israel befreit hat und um sich um dieses Volk kümmert, wie eine Mutter um ihr Kind. Und deswegen überrascht es nicht, dass Gott den Israeliten in der Wüste seinen Charakter offenbart, wie er ist, dass er sich als barmherzig beschreibt. Und trotzdem wenden sich diese Israeliten von Gott ab. Sie beten andere Götter an, immer wieder. Anstatt barmherzig zueinander sein, wenden sie Gewalt untereinander an. Und ihre Rebellion gegen Gott endet in der Gefangenschaft in Babylon. Und in dieser dunklen Zeit in der Gefangenschaft spricht Gott durch den Propheten zu seinem Volk. Lasst uns das mal aufschlagen, Jesaja 49, Vers 15. Und da heißt es, kann denn eine Frau ihren Säugling vergessen, sodass sie sich nicht über den Sohn ihres Leibes erbarmt? Selbst wenn sie vergisst, werde ich dich nie vergessen. Denn siehe, in meiner Hand habe ich dich eingezeichnet. Und das fand ich ein wirkliches Trostwort. Wisst ihr, selbst wenn wir als Menschen, ich weiß nicht, ob das vorkommen kann, dass eine Mutter ihr Kind vergisst, vielleicht kurzfristig, aber niemals langfristig, glaube ich. Aber selbst wenn das passiert, sagt Gott und verspricht selbst, ich werde dich nie vergessen, weil du mein Kind bist. Und genau das tut Gott. Er vergisst nicht. In seiner Barmherzigkeit kommt Gott selbst auf diese Erde in Form von Jesus Christus, kommt in das Leid der Menschen, kümmert sich um sie, gibt ihnen Heilung, ja, gibt ihnen, was sie brauchen. Und es ist Gottes tiefe menschgewordene Barmherzigkeit. Und mehr noch, ergibt sich in diesem Leid hinein und in den Tod selbst. Seine Barmherzigkeit wird daran sichtbar, dass er für uns gestorben ist, für eine Schuld, die niemals bezahlt werden kann von uns. Und wisst ihr, manchmal steht dieses Hab Geduld mit mir unausgesprochen im Raum. Wir leben in einer Zeit, wo wir wahrscheinlich keine Geldschulden untereinander haben, nicht so riesige Geldschulden, dass wir uns jetzt gegenseitig irgendwie unter Druck setzen müssen oder es zurückfordern. Wir fallen auch nicht voreinander nieder und sagen, hab Erbarmen mit mir. Aber wisst ihr, es gibt immer wieder Alltagssituationen. Ich denke da zum Beispiel an Kinder, wenn wir ihnen wiederholt versuchen, etwas beizubringen und es immer noch nicht funktioniert. Und wir nahe dran sind, ungeduldig zu werden. Wisst ihr, dann steht vielleicht dieses Hab Geduld mit mir unausgesprochen im Raum. Und die Kinder, die wollen eigentlich gehorsam sein. Sie wollen ihre Kinder glücklich machen. Ja? Aber sie brauchen noch ein bisschen Zeit. Manchmal geht es vielleicht mit uns mit einem Bruder oder einer Schwester in der Gemeinde. Warum verhält der sich so? Warum denkt der so? Warum macht er dies? Und wisst ihr, auch da steht das vielleicht unausgesprochen im Raum. Hab Geduld mit mir, Bruder. Hab Geduld mit mir, liebe Schwester. Ich muss wachsen. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Manchmal geht es euch mit uns verantwortlichen Brüdern so, die wir hier vorne stehen. Manchmal drücken wir uns nicht richtig aus hier vorne. Manchmal treffen wir in einem persönlichen Gespräch nicht den richtigen Ton. Manchmal reagieren wir vielleicht nicht angemessen auf bestimmte Situationen. Aber dann möchte ich das nicht ausgesprochen lassen an diesem Punkt. Dann möchte ich sagen, habt Geduld mit uns. Auch wir sind Lernende. Auch wir brauchen Zeit. Wir sind uns dieser Aufgabe schon zumindest ein Stück weit bewusst, was wir tun müssen. Aber wisst ihr, ihr dürft uns als unsere Mitknechte zu unserem Gott bringen. Ihm einfach sagen, was vielleicht in euren Augen schiefläuft, und gemeinsam dürfen wir füreinander beten. Ich denke da an einen Arbeitskollegen, der vielleicht etwas nachlässig arbeitet, schlampig, nicht so genau, wie ihr es gerne hättet. Und dann ist man nahe dran, hart zu ihm zu sein und zu sagen, pass auf, so geht's nicht. Und dann steht vielleicht dieses, hab Geduld mit mir, gib mir noch eine Chance, unausgesprochen im Raum. Vielleicht sind es aber auch unsere Eltern oder Großeltern, die selber nicht mehr können, die auf unsere Hilfe angewiesen sind. Auch da steht vielleicht dieses, hab Geduld mit mir, ich will nicht nerven, ich will dich nicht belasten im Raum. Aber ich brauche jetzt Hilfe. Und wisst ihr, wenn wir diese Barmherzigkeit Gottes so bewusst machen in unserem Alltag, wisst ihr, dann können wir unseren Eltern, unseren Großeltern helfen, ihnen ihre Würde zu behalten, dass sie nicht mal merken, dass sie von uns abhängig sind. Und wisst ihr, ich glaube, es gibt noch viel mehr alltägliche Situationen, wo wir dieses Hab Geduld mit mir anwenden können. Und doch sind es genau diese Situationen, in denen wir uns erinnern dürfen, wie barmherzig unser Gott zu uns gewesen ist, wie viel Schuld uns vergeben worden ist. Und wisst ihr, diese Alltagssituationen, das sind ja nur kleine Ausschnitte, wo wir das widerspiegeln können, was wir von Gott selbst erfahren haben. Und lasst uns unsere geistlichen Ohren darauf ausrichten oder ausgerichtet sein, auf diesen unausgesprochenen Ruf, der von unseren Mitknechten kommt. Hab Geduld mit mir, hab Erbarmen. Amen.